RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
UN-Generalsekretär Guterres trifft heute in Moskau den russischen Präsidenten Putin. Parallel dazu hat US-Verteidigungsminister Austin Vertreter von rund 40 Staaten auf den amerikanischen Stützpunkt Ramstein eingeladen, um über weitere Militärhilfen für die Ukraine zu beraten. Ein Ende des Krieges in der Ukraine ist nicht absehbar. Darunter zu leiden hat vor allem die ukrainische Zivilbevölkerung. Franz Luf ist Einsatzleiter der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen, derzeit in Ivano-Frankivsk in der Westukraine. Die Lage dort hat er mir heute Morgen so geschildert.
An und für sich, die Stadt in den letzten Tagen war sehr, sehr ruhig. Es gab ein schönes orthodoxes Osterfest hier am letzten Wochenende. Nichtsdestotrotz wurden die Feierlichkeiten, aber auch der tägliche Alltag immer wieder vom Fliegeralarm unterbrochen. Menschen mussten in den Bunker gehen, um Schutz zu suchen.
Wie arbeiten die Krankenhäuser? Gibt es genügend Ärzte, Medikamente?
Grundsätzlich, Großteil der humanitären und medizinischen Hilfen wird von den ukrainischen Ärzten, Spitälern und Organisationen geleitet. Von Seiten von Ärzte ohne Grenzen versuchen wir nur, dort zuerst einmal zuzuhören, wo was fehlt und dort dann auch zu unterstützen. Und vor allem mit medizinischen und humanitären Hilfslieferungen, die wir versuchen, dorthin zu bringen, wo sie auch am meisten benötigt werden.
Was kommt denn derzeit an als Hilfe aus dem Ausland?
Grundsätzlich ist eine ganz große Solidarität zu sehen innerhalb des Landes, innerhalb der ukrainischen Bevölkerung, aber auch international. Wir sehen, dass die ukrainischen Behörden versuchen, hier die Koordination zu übernehmen. Wir von Ärzte ohne Grenzen sind im direkten Kontakt mit den verschiedenen Krankenhäusern, Ärztezentren und versuchen dort, das dafür notwendige medizinische Material und Medikamente direkt vor Ort zu liefern.
Sind Sie denn weiter auf internationale Hilfe angewiesen?
Ich glaube, es hängt sehr stark davon ab, wo man sich in der Ukraine befindet. Im Osten, im aktiven Kampfgebiet, wo es schwierig ist, für alle Organisationen hinzugelangen. Hier ist auch die Zivilbevölkerung am meisten betroffen, im zentralen Region der Ukraine, aber auch im Westen ist die Situation etwas anders. Hier bestehen oder können die Kranken, die Organisationen, aber auch die Behörden den Zustrom der Bevölkerung gut unterstützen. Unser Teil, unser Beitrag hier in den mehr als 7 Millionen im Westen der Ukraine vertriebenen Bevölkerung, hier auch unter anderem psychologische Unterstützung zu geben. Wie schon vorhin erwähnt, es ist kaum ein Ort in der Ukraine, wo man sich tatsächlich sicher fühlt.
Kommen denn weiterhin Menschen aus dem Osten in die Gegend, in der sie jetzt sind? Sind da auch Menschen mit Verletzungen, die dort unmittelbar behandelt werden müssen?
Ja, also nach dem Start der Offensive jetzt im Osten der Ukraine, wir sehen einen ständigen Ankommen von neuen Vertriebenen, die Schutz und Sicherheit suchen, in der zentralen, aber auch Region der Ukraine, aber auch hier im Westen. Mit unserem umgebauten Zug versuchen wir auch Verletzte aus dem Osten zu evakuieren. Wir hatten den ersten Zug, Evakuierungszug am 1. April und mittlerweile bereits 2 Züge umfunktioniert, mit denen wir mittlerweile bis schon über knappe 300 Patienten aus dem Osten evakuiert haben und in den Westen gebracht haben.
Wir haben jetzt die ganze Zeit über ärztliche Unterstützung gesprochen, über das Gesundheitswesen. Wie funktioniert denn das öffentliche Leben generell in Ivano-Frankivsk? Wie ist die Versorgung mit Nahrungsmitteln zum Beispiel?
Wiederum, wie schon bereits erwähnt, es unterscheidet sich sehr stark von sowohl in der zeitlichen Abfolge als auch in der geografischen Lage. Hier im Westen könnte man meinen, es gibt keinen Krieg im Land, bis dann eben bis zu 3, 4, 5 Mal täglich der Fliegeralarm ertönt und die Bevölkerung in den Schutzbunker geht. Sieht die Bevölkerung sehr stark betroffen, sehr viele haben Familienangehörigen im Osten wissen nicht Bescheid, wie es ihnen geht. Die psychologische Belastung ist sehr, sehr hoch und hier versuchen wir von Ärzten ohne Grenzen mit Psychologen hier Unterstützung zu liefern. Im Osten ist natürlich noch um einiges schwieriger für die Zivilbevölkerung, tatsächlich direkt von den aktiven Kampfhandlungen beeinträchtigt zu sein.
Das sind die Einschätzungen von Franz Luf. Er ist Einsatzleiter der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen, derzeit in Ivano-Frankivsk in der Westukraine.
Bozena Kosakiewicz vom Lehrstuhl Entangled History of Ukraine an der Viadrina in Frankfurt ist heute unser Gast im Vis-à-vis. Frau Kosakiewicz, warum wissen die Deutschen so wenig über ihr Heimatland?
Zum einen, es ist die Gleichsetzung der Sowjetunion mit Russland und somit auch paradoxerweise einfach, dass die Ukraine sehr lange im deutschen Diskurs als Teil Russlands gesehen wurde. Und eben weil man sehr stark das russische Narrativ übernommen hat, also wenn man über die Ukraine gesprochen hat, auch hier in Deutschland.
Aber die Ukraine hat immerhin über 40 Millionen Einwohner.
Ja, also das schon. Aber ich glaube, für ganz viele blieb die Ukraine weiterhin Terrain kochen, da etwas zwischen also der EU und Russland und etwas, wo sie sich nicht so richtig gelohnt hat, hinzuschauen, was wir auch jetzt sehen, dass es auch vor dem Krieg sich gelohnt hätte, da genauer hinzuschauen.
Sie selbst kommen aus Lemberg, sind aber schon etliche Jahre in Frankfurt oder an der Uni, haben auch in Geschichtsprojekten in Berlin gearbeitet. Wie haben Sie das selbst erlebt als Ukrainerin in Deutschland?
Ich würde sagen, dass zu einem wird man die ganze Zeit konfrontiert mit gewisser Stereotypisierung der Ukraine und gewissen Erwartungen und Halbwissen, mit denen die Menschen dann uns immer wieder konfrontieren. Zum einen ist es die Annahme von Unmöglichkeit, dass man neutral bleibt, während man über ukrainische Themen spricht. Zum anderen also ist es immer wieder das Thema des Nationalismus, des Antisemitismus und der tiefen Spaltung der ukrainischen Gesellschaft. Mit dieser Spaltung versucht man, also in Ost und West, versucht man zu erklären, was in der Ukraine passiert. Und dass diese Spaltung in West und Ost eigentlich nicht so wirklich existiert, wie sie hier immer wieder dargestellt wurde, haben auch die letzten Präsidentschaftswahlen gezeigt, wo es ganz klar, also Zelensky die Mehrheit in allen Regionen bis auf Lviv-Gebiet bekommen hat. Deshalb glaube ich, diese Versuche einfach durch sehr einfachen Schemes das Land zu erklären, einfach nicht funktionieren. Und deshalb auch unser Lehrstuhl heißt Entangled History of Ukraine, weil...
Wir müssen das vielleicht auch übersetzen.
Genau, also das ist spannend, das funktioniert nicht in allen Sprachen, aber ich würde sagen, in deutscher Sprache funktioniert es eigentlich ganz gut. Ich würde sagen, verflochtene Geschichte. Und dabei geht es darum, dass wir nicht die nationale ukrainische Geschichte betreiben, sondern dass wir die Ukraine zur Entschlüsselung, auch wenn es eine Doppelung ist, von der russländischen, polnischen, auch osmanischen und jüdischen Geschichte nehmen können. Die Ukraine ist ein vielfältiges, also aus der nationaler Hinsicht, aber auch religiösen Hinsicht Land und war es auch immer gewesen. Und es lohnt sich, auf die Ukraine zu schauen, auch nicht nur vor 2014, sondern auch also ins 19. Jahrhundert, ins 20. Jahrhundert. Weil das ist auch so eine Annahme, dass die Ukraine ist 1991 vom Himmel gefallen, ist auch ein wenig vereinfacht. Und das ist genau das, womit ich auch immer wieder konfrontiert wurde.
Ist dieser Lehrstuhl an der Viadrina auch ein Nukleus, um mehr Ukrainistik an der Viadrina oder auch in Gesamtdeutschland jetzt initiieren zu können?
Der Lehrstuhl wurde 2017 gegründet. Damals hat es der damalige Präsident der Viadrina, Alexander Wöhl, initiiert. Und natürlich ging es darum, dass man die Ukrainistik in Deutschland auch sichtbar macht. Und auf jeden Fall, Viadrina ist ein prädestinierter Ort dafür, um mehr Ukraine-Forschung zu betreiben. Es gibt viel Kompetenzen. Nicht zu vergessen ist, dass an der Viadrina kann man auch Ukrainisch lernen. was unglaublich wichtig ist, wenn die angehende Wissenschaftlerinnen, aber auch unsere Kollegen, die in anderen Bereichen der Slawistik arbeiten, aber dann sich mit ukrainischen Themen beschäftigen möchten. Und wir hoffen, dass es auch zur Nationalisierung der Ukraine-Studien kommen würde. Der Lehrstuhl war der erste Schritt und wir hoffen sehr darauf, dass es daraus auch ein Zentrum wachsen konnte.
Kann der Krieg, so grausam es ist, dann auch eine Chance sein, auch durch die Angebote, die die Viadrina jetzt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Studierenden und Studierenden, die aus der Ukraine fliehen mussten, macht?
Ja, das ist natürlich auch das Traurige an der Geschichte, dass wir den Krieg benötigt haben, der übrigens auch nicht seit 24. Februar 2022 andauert, sondern bereits 2014 angefangen hat. Und Andreas Kapeler, einer der führenden Ukrainistik-Historiker, hat es bereits seit 2014 als ukrainisch-russischen Krieg benannt, während hier in den Medien man sich ganz gerne des Begriffes Ukraine-Konflikt oder Ukraine-Krise bedient hat, was auch so ein gewisser Euphemismus ist. Aber um nochmal auf diese Frage zu kommen, ob es eine Chance ist, es ist sowohl eine Herausforderung als auch eine gewisse Perspektive, weil es ist auf jeden Fall eine Chance auch für die deutsche Gesellschaft, Ukraine-Politik, aber auch Russland-Politik neu zu denken. Und das kann man ohne Ukrainistik nicht machen, weil ukrainische Perspektiven werden auch helfen, die russländische Gesellschaft besser zu verstehen.
Bozena Kosakewitsch ist heute unser Gast im Vis-a-vis. Wir sprechen über die Ukraine, über den Lehrstuhl Entangled History of Ukraine an der Viadrina. Frau Kosakewitsch, diese Neujustierung, von der Sie auch gerade schon gesprochen haben, kann das auch für die gesamte Slawistik in Deutschland gelten, die ja doch sehr auf Russland fixiert ist?
Ja, das auf jeden Fall. Also da setzen wir große Hoffnungen drauf, dass die Slawistik reformiert wird, dass es auch von der russischen Perspektive ein wenig abrückt und eben auch neue Perspektiven sich eröffnet und dass man letztendlich auch versteht, dass man nicht nur das Russische braucht, um Slawistikforschung zu machen. Dafür braucht man aber auch natürlich auch neue Menschen, die da reinkommen sollten in diese Slawistik-Lehrstühle. Weil das müssen wir auch uns klar sein, dass wenn man jahrelang zu Russland geforscht hat, wird man nicht von einem Tag auf den anderen Tag Experte in der Ukraine-Themen oder auch in Polen-Themen, was sehr oft passiert. Also es betrifft nicht nur die Ukraine, sondern auch andere Länder, auch Belarus natürlich. Es wäre einfach wichtig, sich zu befreien von starken russischen Perspektiven. Und dabei will ich aber nochmal betonen, dass es nicht heißt, dass wir uns mit russländischen Themen nicht beschäftigen sollen. Aber auch da sollte man also ernsthaft umdenken, wie man andere sich damit beschäftigen kann und auch eben andere Stimmen dazu zu lassen.
Ein Thema, bei dem deutlich wurde, wie schwer sich die SPD, aber auch große Teile der deutschen Öffentlichkeit tun, ist das Gedenken zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Da wird eigentlich ja der Befreiung durch die Sowjetunion gedacht. Aber eingeladen wurden auch hier in Selo in der Regel nur der russische Botschafter. Wie haben Sie das selber erlebt als Ukrainerin hier in Frankfurt oder in Berlin?
Ja, vielen Dank für diese Frage. Das ist in der Tat eine sehr wichtige Frage. Bereits 2017 gab es im Bundestag die Debatten über die historische Verantwortung Deutschlands vor der Ukraine. Die Debatten wurden von den Grünen initiiert, wurden durchgeführt. Leider hat es tatsächlich keine so Auswirkungen auf die breite Öffentlichkeit gehabt. Ja? Und hier kommen wir zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Die Sowjetunion wird einfach sehr stark mit russländischen Föderation gleichgesetzt und somit untergehen andere Republiken, die ein Teil der Sowjetunion waren. Bei der Ukraine und Belarus geht es um die Länder, die im Zweiten Weltkrieg komplett besetzt wurden. Genau da wurden Massenerschießungen durchgeführt, die Zivilbevölkerung wurde ausgehungert und das alles, was wir kennen aus der deutschen Besatzungspolitik in dieser Zeit. Das untergeht aber, also man setzt diese Graueltaten und diese Verantwortung nur also vor Russland sozusagen. Und das fand ich schon sehr befremdlich, als wenn wir jetzt über meine Erfahrungen reden, das fand ich immer sehr befremdlich, wie selbstverständlich Menschen immer die Sowjetunion Russland genannt haben. Und das passiert tatsächlich auch immer noch so. Und leider nicht nur in der, also so in Küchengesprächen, sagen wir so, sondern das sehen wir auch in der Fachliteratur, wo man über die Sowjetunion geschrieben hat, aber das Russland genannt hat. Genau.
Jetzt gibt es sogar Forderungen, dass wir neu nachdenken sollen über diese Denkmäler, die an die gefallenen sowjetischen Soldaten erinnern und hier gerade in Brandenburg sehr verbreitet sind und in Berlin-Treptow natürlich mit dem großen Ehrenmal auch. Sollte sich aus ukrainischer Sicht etwas daran ändern?
Ich glaube, was wichtig ist, also diese Denkmäler sind auch Zeitdenkmäler und das sind ja auch viele Ukrainer, die da begraben sind. Es wäre einfach wichtig, sichtbar zu machen, dass es eben nicht nur um russische Gefallene geht. Von daher finde ich nicht unbedingt, dass die Orte verschwinden sollten, weil sie sind auch ein Teil der ukrainischen Erinnerungskultur. Nur wäre es einfach wichtig, wenn sie nicht missbraucht werden für propagandistische Ziele der Befürworter des russischen Angriffskrieges in der Ukraine.
Über 300.000 Geflüchtete aus der Ukraine sind aktuell in Deutschland. Ist, so traurig es ist, darin auch eine große Chance, um das Verhältnis zwischen der Ukraine und Deutschland nachhaltig zu verändern?
Also ich denke, was natürlich jetzt ganz wichtig ist, dass es diese Begegnungen auf der Alltagsebene auch gibt, dass es nicht nur unsere Podiumsdiskussionen sind, sondern dass man reale Menschen kennenlernt, ihre Geschichten kennenlernt und auch nachwirkend werden diese Kontakte bestehen. Deshalb denke ich schon, dass es eine Chance ist, die wir auf jeden Fall ergreifen müssen. Ich hoffe, dass diese Erkenntnis auch in der Politik sich durchsetzt.
Frau Kosakewitsch, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Oppermann.
Es werden also keine Marder, es werden Geparde. In Rüstungsdingen nicht so firm, musste ich mal nachlesen. Also ein Gepard ist ein Flugabwehrpanzer, trifft Luftziele in bis zu 6 Kilometern Entfernung. Bei der Bundeswehr seit Jahren ausgemustert, aber Dutzende sind offenbar noch eingelagert. Und die sollen jetzt in die Ukraine geliefert werden. Das ist eine überraschende Wendung der Bundesregierung im Streit um Waffenlieferung. Darüber rede ich jetzt mit Uli Haug, unser Korrespondent im Hauptstadtstudio. Grüße Sie.
Grüß Sie.
Warum diese Wende?
Ja, es hat uns heute Morgen auch überrascht. Die Entscheidung ist offensichtlich erst gestern gefallen, diese Gepard-Panzer an die Ukraine zu liefern. Dafür gibt es aus meiner Sicht mehrere Gründe. Letztlich wird seit Tagen in der Ampel der Druck hochgehalten. Die FDP hat einen entsprechenden Antrag zur Lieferung schwerer Waffen auf dem Parteitag verabschiedet. Es gab namhafte Abgeordnete aus der Ampel, die sich für Waffenlieferungen ausgesprochen haben. Und dann kam eben auch noch ein Antrag seitens der Union im Bundestag zustande, der eben auch nochmal die Ampel quasi in dieser Frage stellen sollte. Und letztlich hat es dann, vermute ich mal, vor diesem heutigen Verteidigungsministertreffen in Ramstein auch nochmal Druck von den alliierten Partnern gegeben, also allen voran vor allem aus den von den USA.
Also nationaler und internationaler Druck auf die Regierung. Ja. Oder ist es auch ein bisschen dem Kriegsverlauf geschuldet? Wir hören ja unverhohlene Drohungen Russlands vor einem Dritten Weltkrieg.
Also wir haben diese Drohungen von Sergei Lavrov, dem russischen Außenminister vor allem, der natürlich auch nochmal verbal den Druck vor diesem Verteidigungsministertreffen in Ramstein erhöhen wollte. Und auf der anderen Seite haben wir die US-Seite, wo eben heute der Chef des Pentagon, Lloyd Austin, recht blumig, würde ich fast sagen, es angesprochen hat, dass man Himmel und Erde in Bewegung setzen werde, um die Ukraine im Kampf gegen Russland zu unterstützen, weil man offensichtlich, so zumindest die Kommunikation der Amerikaner, die Chance sieht, dass Russland hier gewinnen könnte. Insofern stehen hier unterschiedliche Positionierungen verbal sich gegenüber. Wie real dann diese Drohungen teilweise sind seitens Russland, das müssen andere beantworten.
Also was da Kriegsrhetorik ist und was nicht, ist auch für uns da schwer zu unterscheiden. Warum, dann bleiben wir mal bei den Fakten, werden es denn jetzt Gepard-Panzer und dann doch keine Marder, von denen ja immer die Rede war?
Ja, das ist aus meiner Sicht eine erstaunliche Entscheidung. Die Verteidigungsministerin hat sich vor wenigen Minuten dazu auch geäußert. Der Gepard wurde bei der Bundeswehr vor 10 Jahren ungefähr ausgemustert. Das ist ein Flugabwehrpanzer. Und das Ganze ist natürlich nicht ganz trivial. Da werden sie eben nicht innerhalb von 5 Tagen irgendwie ausgebildet und können dann diesen Panzer bedienen. Denn es geht schlicht und einfach darum, fliegende Ziele zu treffen. Also zum einen beispielsweise Kampfhubschrauber oder eben auch sehr schnell fliegende Kampfflugzeuge. Und wie das dann letztlich vonstatten gehen soll, wer hier ausbilden soll, wo ausgebildet werden soll, ist völlig offen. Es ist nur klar, diese Marder stehen beim Hersteller auf dem Hof. Das sind 30, 40 an der Zahl. Diese Gepard-Panzer, Entschuldigung, stehen beim Hersteller auf dem Hof, 30 bis 40 Stück. Und die sollen jetzt offensichtlich geliefert werden.
Tja, das sollte ja bei den Mardern, wie Sie schon sagten, auch der Fall sein. Noch gestern war ja von einem Ringtausch die Rede, schwere Waffen über Partnerstaaten wie Slowenien an die Ukraine zu liefern. Warum ist das jetzt vom Tisch?
Das ist nicht vom Tisch. Das hat die Verteidigungsministerin im Moment auch noch mal klar gemacht. Sie wolle auch weiterhin auf dieses Ringtauschprinzip setzen. Man will das noch mal intensivieren. Aber das ist natürlich auch endlich, weil eben auch diese osteuropäischen NATO-Staaten mittlerweile nicht nur Waffen aus sowjetischer Produktion haben. Also da kommt man irgendwann mal an das Ende der Fahnenstange.
Deutschland liefert jetzt also doch schwere Waffen direkt an die Ukraine. Die Rede ist von Gepard-Panzern. Flugabwehrpanzer sind das, wie wir gehört haben. Sind da noch viele Fragen nicht geklärt? Vielen Dank für die Einschätzung, Uli Haug, unser Korrespondent im Hauptstadtstudio.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.